Herzlich willkommen zu Users Lounge, dem Podcast, bei dem IT und Datenschutz im Fokus stehen. Egal ob Security, digitale Infrastruktur oder die neuesten Datenschutzherausforderungen. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist René Gebhardt.
Und ich bin Michael Kornmann. Gemeinsam analysieren wir reale Fälle, diskutieren aktuelle Entwicklungen und zeigen, welche Auswirkungen IT und Datenschutz im Alltag und in Unternehmen haben. Praxisnah, verständlich und mit einer Prise Expertenwissen.
Da hättest du das gerade mal reingeschnitten, so als Begrüßung?
Mein hochmotiviertes Grüße dich, René. Hallo an alle, die zuhören. Ja, du erwischt mich an einem Freitag, nachdem ich 4 Tage Rezertifizierungsaudit gehabt habe. Also vier Tage nicht im Büro, 4 Tage interessante Gespräche mit Auditoren geführt, will ich mich mal so ausdrücken. Ja, es ist Freitag.
Ja, kurz zur Erklärung. Ich habe gerade nur gesagt, ja moin, hallo. Also von daher, das klang schon sehr, ja, die Woche muss ausklingen, so ungefähr. Also von daher, nein, alles gut. Schön, dass du es trotzdem geschafft hast, Michael. Ja, für die Runde, schön, dass ihr auch dabei seid. Wir haben uns heute ein Thema aus der Praxis genommen tatsächlich, und zwar Schwachstellenmanagement. Und ja, wo es halt wirklich darum geht, Schwachstellen in der Praxis, wie sehen sie aus, warum hat man die, und wie gehe ich halt wirklich systematisch damit um?
Ja, das ist so, glaube ich, das, was wir in der Folge mal in den Fokus nehmen wollen, mal weg von dem ganzen Buzzword-Kram und alles, was so rundherum hinzu, was wollen wir damit, was meinen wir damit, was versteht man unter und wie kriege ich das in die Realität reingebracht, wie kann ich vermeiden, falsche Prioritäten zu setzen oder einfach auf falsche Sachen zu setzen. Ich meine, das setzt jetzt letztlich die letzten 2 Folgen auch fort, wo wir schon über solche Dinge in ähnlicher Art und Weise gesprochen haben. Und hier geht es halt einfach nochmal darum, über handfeste Sachen und dem einen oder anderen ITler aber auch ein paar Sachen an die Hand zu geben und ein paar Impulse zu liefern für gegebenenfalls Gespräche und Budgetentscheidungen an höhere Stellen.
Genau. Ja, ich würde einsteigen wollen mit einem Beispiel. Nehmen wir mal an, stell dir mal vor, mittelständisches Unternehmen, so, keine Ahnung, 80, 85 Mitarbeiter, hat wirklich eine solide Infrastruktur, Firewall, Antivirus, Backup, also alles, was man schon so in die letzten Episoden oder die letzten 2 Jahre bei uns gehört hat, wirkt alles erstmal stabil und dann kommt halt mal eine Meldung rein, verdächtige Anmeldung aus Osteuropa. So. Das ist zum Beispiel dann eben ein ungepatchter VPN-Dienst. Ist schon eine bekannte Schwachstelle, die seit 4 Monaten öffentlich dokumentiert ist. Wurde aber nicht gepatcht, also der Patch schlichtweg nicht eingespielt, kein Monitoring, somit auch logischerweise kein bestehender, funktionierender Prozess. Und das Ergebnis daraus ist dann, ja, Zugriff auf den Admin-Account und 2 Tage später Ransomware-Angriff. Erfolgreich natürlich.
Ja. Schöne Story, Klassiker. Schwachstellen sind halt einfach normal. Also du hast halt immer, deswegen ist es ja auch, heißt es ja auch Schwachstellenmanagement und nicht Schwachstellen abstellen. Also verstehst du, das machst du ja nicht einmal und dann sind wir durch, sondern es ist ja ein fortlaufender und ein lebender Prozess und jeder kann Schwachstellen schließen, aber es tun sich neue auf, nie bist du zu 100% durch. Die Sache ist nur, und das ist der Fokus, wie schnell erkenne ich, dass eine Schwachstelle da ist und wie gut, schlecht und wie überhaupt reagiere ich auf so eine Meldung. Weil die Story, die du da jetzt erzählt hast, es ist ja ganz klar angeschlagen mit einer verdächtigen Meldung. Ja, nur wie schnell gehe ich damit um und hätte ich vielleicht früher erkennen können, dass, also hier geht es wirklich darum, wie reagiere ich auf Meldungen und wie hole ich mir Monitoring-Systeme ins Haus, um eben entsprechende Kontrolle über das zu haben, was ich mache und ein vernünftiges Management zu betreiben.
Ja, eben. Wenn wir jetzt mal auf die letzten Folgen dann zurückgehen, ein Teil des Schwachstellenmanagements ist ja logischerweise Risikomanagement. Da kommen wir wieder nämlich zu den letzten Episoden, wo wir drüber gesprochen haben. Genau. Ich denke, Prozessdisziplin, du hast es ja gerade gesagt, wenn es da keinen richtigen Vorgang gibt, ne, dann ist natürlich schwierig, dann guckt da keiner drauf oder selbst wenn jemand die Meldung bekommt, reagiert er nicht passend darauf. Dann ist es sicherlich auch so, wenn die Meldung an der falschen Stelle ankommt, also eine Führungsaufgabe muss es sein. Das heißt, wenn da jemand sitzt, naja, dem es egal ist, also ich will nicht sagen, wer keine Führung hat, dem ist es egal, nicht falsch verstehen. Aber es ist trotzdem so, Sicherheit, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, ist nun mal heutzutage Führungsaufgabe, auch ganz klar in der Geschäftsführung und auch in den also bei den Leitungspositionen anzusiedeln, ganz klar. Compliance, da gehört es auch mit hin, ganz klar. Und es ist auch einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit.
Ja.
Also das ist nicht so, dass man irgendwie, ja, eigentlich darf man halt nicht mit dem Denken rangehen, okay, ich mache da mal Updates, wenn ich Zeit dafür habe. Dass das genau. So die Aufgabe der IT ist, sondern dass da wirklich auch einiges mehr hintersteckt.
Wobei ja Schwachstellenmanagement mehr ist, also mein Schwachstellenmanagement ist ja nicht abgeschlossen, wenn ich Auto-Update einschalte. Also Updates fahren, genau. Updates fahren oder Updates zu machen ist ja nicht Schwachstellenmanagement. Ja, das ist eine Möglichkeit und eine Maßnahme, die man tun sollte, aber das ist ja eben nicht Schwachstellenmanagement. Deswegen die Sache mit, ach, ich gehe mal hier, drück mal Auto-Update on, Schwachstellenmanagement erledigt. Leider nein. Leider ist das so einfach nicht. Ja, und auch das mit der, auch das nochmal, du hast so 2, 3 Punkte gesagt, wo ich nochmal ganz kurz reingrätsche. Mit Risiko spare ich, wir haben die letzten Tage drüber schon gesprochen. Was ich wichtig finde, ist, du hast gesagt, das liegt an der Führungsaufgabe. Also an der das ist eine Führungsaufgabe vom Leitungsteam. Ganz klare Sache, wobei ich da den Fokus sehe auf das Verständnis für und das Bereitstellen der Ressourcen an untergeordnete Abteilungen. Also ich erwarte von keinem Geschäftsleiter und kein Geschäftsleiter muss anfangen und muss ein aktives Patch-Management betreiben oder muss irgendwelche Sachen anschaffen und muss sich um den ganzen Kram. Aber er muss das Bewusstsein muss da sein. Und das Bewusstsein muss da sein und er muss entsprechende Ressourcen bereitstellen, damit das vernünftig im Unternehmen gemacht werden kann. Er hat ja auch einen eingestellt, der eine vernünftige Haustür ans Firmen dran macht. Und er hat auch vielleicht sich einen gekümmert, der eine Alarmanlage ums Unternehmen dran macht. Und er hat vielleicht auch erkannt, dass es nicht schlecht wäre, irgendein Video. Also du verstehst, was ich meine. Das sind Sachen, die kannst du greifen. Das ist greifbar. Vergleich es wirklich mit Alarmanlagen oder mit Maßnahmen, die du triffst, damit keine ungebetenen Gäste in dein Unternehmen reinkommen. Und IT ist halt einfach sauschwer greifbar, solange bis du wirklich merkst, was weg ist. Und von daher gehört es auf jeden Fall in die Führungsaufgabe rein, die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen. Das fand ich nur super wichtig, nochmal rauszuarbeiten, ja.
Genau. Also ich finde darüber hinaus auch, ist es auch eine Führungsaufgabe, weil am Ende des Tages, nehmen wir mal jetzt die Haftbarkeit und Sonstiges, da ist die Führung ja sowieso mit drin. Das heißt, sie muss ja quasi absegnen, dass das, was da gemacht wird, auch in seinem Sinne ist oder in ihrem Sinne.
Unternehmen mal bist du immer in der ganzen Nummer drin. Ja, hast die Sorgfaltspflicht, dein Unternehmen zu führen, GmbH-Gesetz etc. pp. Und der zweite Punkt ganz kurz noch, bevor wir weitergehen, was ich wichtig finde, du hast eben von Prozessdisziplin gesprochen. Für mich ist da wichtig, du brauchst Prozessdisziplin schon vorne raus, nämlich in einer vernünftigen Prozessplanung. Und ich erstelle mir mal einen Prozess, damit du eben weißt, was du zu tun hast, in dem Moment, wo du es tun musst. Also es macht so viel Sinn, sich vorweg Gedanken zu machen. Business Continuum Management, Notfallplan etc. pp. Also du musst dir von vornherein beim Schwachstellenmanagement von vornherein mal einen Plan machen. Wen, wo, wie rufe ich denn an? Und das ist für mich, wenn du von Prozessdisziplin sprichst, geht es für mich auch darum, den Prozess erstmal bewusst zu initiieren und einen zu haben. Das, also allein die Erstellung, ja. allein die Erstellung eines Prozesses ist für mich schon, der in die Disziplin gehört, damit ich ihn nachher in der Umsetzung auch diszipliniert umsetzen und betreiben kann.
Ja, absolut. Ja, ja. Genau. So, gehen wir mal drauf ein, was ist denn Schwachstellenmanagement wirklich? Du hast es ja gerade gesagt, es ist halt nicht einfach nur Patches einspielen und damit ist es getan. Also Patchen gehört auch gar nicht erst ins es gehört nicht ins Schwachstellenmanagement. Es ist natürlich ein Teil des Prozesses, der darin ausgearbeitet wird, ist aber nicht der Prozess per se oder der Teil von dem Ganzen. Also, ein professioneller Prozess oder wenn man es wirklich ordentlich machen will, dann ist es ganz klar erstmal die Identifikation, welche Probleme oder was wofür muss ich erstmal Vorbereitungen treffen, so ungefähr, wo gehe ich wie vor, das muss ich ja erstmal identifizieren. Dann muss ich bewerten und priorisieren, das sind halt so Sachen, das hatten wir ja letztes Mal auch im Risikomanagement, da lässt sich das jetzt gerade so die ersten drei Punkte einsortieren. Dann die Behebung, was ist dann wirklich meine Konsequenz daraus, wenn XY eintrifft. Dann die Dokumentation, das muss natürlich niedergeschrieben werden. Das ist ähnlich wie in den Projekten, was wir schon mal gesagt haben. Dokumentation ist immer Teil des Ganzen, da müssen wir auf jeden Fall dran sein. Spätestens wenn mal irgendwann die zuständige Person wechseln sollte, sollte es mal niedergeschrieben sein. So, dann die Nachkontrolle. Hat mein Prozess gegriffen oder eben nicht? Und das Reporting, dass man da wirklich auch, ja, ne, einen gewissen Austausch hat, damit dann auch klar ist, dass es läuft oder eben auch nicht.
Und das Entscheidende, das Ganze, was du eben erzählt hast, quasi kontinuierlich, nicht nur einmal im Jahr oder nur einmal im Quartal. Ich komme aus 4 Tagen Audit, war jetzt nicht in dem Audit, aber ich werde nie den Satz vergessen von einem Kunden, der mir gesagt hat, Herr Konmann, wann sind wir denn mal fertig mit dem QM? Mit dem, oder? Ja, oder wann haben wir, wann sind wir, oder ein anderer Spruch auch so klassisch, wann sind wir denn jetzt DSGVO-compliant? Sind wir mit der Umsetzung der DSGVO jetzt fertig im Unternehmen? Du verstehst, was ich meine. Das ist fortlaufend. Das ist eine kontinuierliche Beschreibung und Betrieb von dem ganzen Zahn. Damit ist man nicht fertig. Man hat irgendwann ein gewisses Level auf, sowohl beim ISO als bei DSGVO, als auch bei IT und bei, man hat irgendwo ein gewisses Level, auf das man sich einschwingt, was man sich draufgehoben hat, wo man sagt, das ist das, was ich erreichen wollte, das ist das, was ich habe, mit dem Level kann ich gut schlafen, das läuft. Aber auch dieses Level muss ich halten, weil wenn ich das Level nicht halte, ist es irgendwann auch wieder weg. Das heißt, ich hoch aufs Level und dann kontinuierliches Monitoring, Verfolgen und Ergänzen und Nacharbeiten.
Ja, ist ja das Gleiche wie in der Security. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Fertig ist man nie. Es geht immer weiter.
Ja.
Also, ja. Wenn wir jetzt mal wirklich, ich hatte es ja gerade gesagt, dieses Patchen, dass das quasi oftmals damit gleichgesetzt wird. Wenn wir jetzt mal einfach die Unterschiede zwischen diesen beiden Dingen ausarbeiten würden oder benennen würden, also zwischen Patch-Management und einem Schwachstellen-Management, dann ist das Patch-Management sicherlich eher reaktiv.
Schwachstelle wird
das
ich
Update
jetzt
kommt raus, ich installiere es dann, das kann ich ja nicht proaktiv machen.
Ja.
Dann ist es Update-basiert, ja, ist logisch. Dann IT-getrieben, es ist ja kein Prozess, es kommt ja aus den Systemen heraus quasi. Und es ist halt technisch, logischerweise.
Ja. Ja.
So, und wenn man jetzt das Schwachstellenmanagement nimmt, dann ist das halt wirklich risikogetrieben. Also das sind ja auch erstmal fiktive Dinge, die du nimmst. Also die nichts, was jetzt eingetroffen ist, sondern was, worüber du dir vorher Gedanken machst, was eintreten könnte. Dann ist es Asset-basiert, also wirklich, dass du guckst, ich habe ja meine Systeme, darauf beziehe ich das ja. Ist es Management getrieben? Das ist das, was ich gerade sagte. Es hat ja mit dem System erstmal nichts zu tun, sondern du malst dir diese Situation vorher ja schon aus. Und es ist strategisch, ganz klar.
Ja.
Wenn wir jetzt mal die Realität im Mittelstand nehmen, Michael, was siehst du denn so häufig?
Wenn ich reingehe oder wenn ich rausgehe?
Am besten erstmal, wenn du reingehst.
Ja, also was ich sehe, ist ganz, ganz viele Unternehmen. Wir werden jetzt ganz viel über, was haben wir eben, wir haben es im Prozess Disziplin sprechen oder über Disziplin im Self. Was ich sehe, ist kein vollständiges Asset-Inventar, sprich keine vernünftige Auflistung, welche Werte habe ich im Unternehmen, schon keine Auflistung, welche Server habe ich im Einsatz, welche Firewall habe ich im Einsatz, wie viele Laptops, wie viel Notebooks habe ich im Einsatz, kein richtiges Inventar von all diesen Dingen. Das heißt, nennen wir es mal ganz runtergebrochen oder ganz pauschal, keine vernünftige IT-Landschaft-Dokumentation, also keine IT-Dokumentation. Da wird hier mal was gekauft, das wird einfach reingeschmissen, da wird da mal was gekauft, wird reingeschmissen, der Laptop kriegt nochmal die Software gekauft, also auch das Software-Grad-Trigger, das zieht sich durch Hardware und das zieht sich durch Software. Eine klare Aussage, welche Software ist denn bei euch im Unternehmen freigegeben, welche Software dürfen eure Mitarbeiter benutzen, welche Software ist denn kritisch, welche Software ist unkritisch. Das sind so typische Dinge, wo ich von meinem Tipp her sagen kann, das ist für mich eine reine Disziplinsache. Das ist kein Rocket Science, sich hinzusetzen im Unternehmen und sich Gedanken zu machen, was habe ich für Geräte? Da gibt es ja auch Scanner. Kannst du uns wahrscheinlich auch gleich nochmal Softwareempfehlungen machen mit irgendwelchen Scannern, die Netzwerke ab- und inventarisieren können, was zumindest Hardware ist und stellenweise auch auf Geräte drauf gucken können. Sich mal Gedanken zu machen, was habe ich denn im Unternehmen an Hardware und Software? Wer hat die im Einsatz? Und wie kritisch ist das, was ich mit den Dingern mache? Ist es wichtig, dass es schön ist? Ja, ist es... Reden wir über ein Photoshop oder reden wir halt eben über die Prozesssoftware, die ich brauche, damit meine Maschinen laufen? Das ist schon mal so das Erste, was ich sehe. Also pauschal eine IT-Landkarte finde ich in den meisten Fällen, wenn ich reingehe, zumindest nicht so detailliert und so ausgearbeitet, dass wirklich alles drin ist. Es gibt Anfänge nach dem Motto, wenn... Das ist so ein klassisches, wir hatten mal eine Folge zum Thema Streichel den ITler. Wie haben wir die denn genannt?
Ich glaube, das war eine Folge Mitte letzten Jahres.
Genau, und in der Regel sind das dann halt auch so Dinge, wo ich zum ITler sage, wie darf ich unterstützen? Dass der sagt, ich würde ja gerne, aber ich schaff's zeitlich nicht. Das sind immer Themen, wieder Disziplin, habe ich gerade gesagt. Das sind immer Themen, wo mir was dazwischen kommt, wo ich sage, IT-Doku mache ich dann. Und das ist so, ich meine, du kennst's. Also ihr kennt's nicht, ihr macht's vernünftig, weil ihr als extern reinkommt. Ihr habt im Unternehmen die Ressourcen. Aber siehst du bessere IT-Doku, wenn du reingehst?
Nein, und würden wir es nicht falsch verstehen, aber wäre es nicht vorgeschrieben gewesen, ITler sind so.
Ja, das ist hier vollkommen normal.
Also das ist auch bei uns so, aber klar, wir haben unsere Vorgaben und arbeiten danach. Wir haben halt Vorgaben oder Richtlinien für uns erstellt, wo wir einfach sagen, okay, das ist das, was sein muss. So. Aber ein ITler ist so und ich kann das auch verstehen, weil er will Probleme lösen, dafür ist er da. Und nicht Papier zu füllen. Aber am Ende des Tages ist es ein wichtiger Punkt, der dazugehört.
Aber wir sind doch, wenn ich jetzt über das gesprochen habe, bei all dem, was ich rede, über die letzten 2 Jahre Podcasten, die wir noch nie von einem Papier gesprochen. Also wir brauchen einen Prozess,
sorry,
wir brauchen
Papier
eine Software.
Wir brauchen
im Prinzip irgendein Tool, was uns das upcrawlt und wo ich eine. Wir brauchen auch keine Excel-Tabelle, wo wir es reintragen. Im Idealfall.
Das war wirklich gerade nur ein Platzhalter.
4 Tage Audit, sorry.
Nein, das stimmt. Natürlich, Software gestützt, das machen wir auch. Wir schreiben das nicht auf Papier. Ja. Wir haben auch eine Software, wo wir rein dokumentieren. Anwendungen, die uns da unterstützen. Wo wir ganz klar einfach sagen, okay, hier pass mal auf, da ist ein System, darauf lassen wir es laufen und das holt sich dann die Informationen von allen anderen. Eine Empfehlung dafür aussprechen will ich ehrlich gesagt nicht, weil jedes Systemhaus hat da so seine eigenen Anwendungen, die es nutzt. Wir haben auch ein Monitoring-System, darüber läuft bei uns zum Beispiel auch die Inventarisierung. Deswegen tue ich mich da schwer dann zu sagen, hey, nimm das auch, weil die meisten haben es nicht im Einsatz. Und Gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Anwendungen, auch kostenfreie. Man muss aber immer gucken, wie weit man in die Tiefe möchte. Wenn man sehr umfangreiche Dokumentation haben möchte, und das würde ich schon empfehlen, das auch zu tun, dann ist sie meist kostenpflichtig. Nicht super teuer, aber dann kommt man eher in diesen kostenpflichtigen Bereich.
Ja.
Bevor jetzt Zuhörer sagen, ah, so ein Blödsinn, ich habe da ein Tool, das ist super, schreibt es gerne in die Kommentare oder dann können alle anderen davon profitieren. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, sondern einfach nur, jeder hat da so seine eigenen Präferenzen oder bevorzugt die ein oder andere Software und dementsprechend ist das halt, will ich da jetzt keine feste Aussage treffen.
Perfekt, passt doch. Ich denke, die Richtung ist klar. Dann, was ich sehe immer ist, wir sind beim Inventar, wir sind bei Geräten, kommen wir zwangsläufig rüber, nachdem wir das Technische haben, kommen wir ganz klassisch rüber in die organisatorischen Maßnahmen, nämlich die Verantwortlichkeiten. Wer ist denn für was verantwortlich? Und da geht es bei der primitivsten und einfachsten Sache los, wenn wir über Schwachstellen, wir reden über Software, reden über IT-Sicherheit. Wer hat denn die Adminrechte auf dem Computer und wer installiert denn Software und wer installiert es denn einfach nicht? Also wer ist im Unternehmen...
Und wer setzt durch, dass die Regeln eingehalten werden?
Und wer setzt durch? Also wer ist verantwortlich? Wem gehört das Gerät? Also selbst diese Dinge, wem gehört dieses Gerät? Wer ist verantwortlich für das, was da auf dem Tisch steht? Und bei vielen Dingen, also auch das, lass mal kurz wieder in die Norm abschweifen oder lass mal in irgendwas abschweifen. Das Gerät, das ist ganz einfach, das ist meins. Wunderbar. Woher weiß ich, wo steht denn, dass das deins ist? Wer hat dir das denn offiziell übergeben? Wo ist denn zurück IT-Dokumentation, zurück Disziplin, zurück? Gibt es denn wirklich irgendwo eine, jetzt darf ich nicht sagen, ein Stück Papier, gibt es hier irgendwo eine Sache, wo du das Ding hast übergeben bekommen, sodass das wirklich deins ist? Oder hat es dir einfach einer auf den Schreibtisch geknallt und gesagt, hier, mach mal, nutz mal? Dann, also verstehst du, was ich meine? Klare Regelungen und klare Verantwortlichkeiten bei Mitarbeitern und Redefluss, das Ganze, was dann in der Weiter steht, ist klare Verantwortlichkeiten und klare Verbindlichkeiten mit Lieferanten und Dienstleistern in der IT-Branche. Hashtag Service Level Agreement. Wir haben einen IT-Dienstleister. Super, habt ihr einen Vertrag? Ja, nee, das ist vom Schwager, der Kumpel, der macht mal bei uns ein bisschen IT. Wahrscheinlich nicht.
Und ich rufe an, wenn wir ein Problem haben.
Ich rufe an, wenn wir ein Problem haben und in der Regel geht dann auch einer ans Telefon. Alles cool, es ist alles super. Nur, wir sind im Schwachstellenmanagement, wir sind voll in Murphy's Law. Das wird dann passieren, wenn ich es überhaupt nicht gebrauchen kann. Und ich muss mich darauf verlassen können, dass ein Dienstleister, den ich dafür engagiere oder den ich habe, der das betreut, dass der mir in der Zeit, die ich für angemessen halte, mir hilft und Support leistet. Es bringt mir nichts, wenn ich sage, das ist ein Rechner. Es ist so ein typisches Business Continuum Management. Ich habe der Rechner, an dem hängt mein Laden. Wenn der nicht 24 Stunden brummt und es alle meine Produktionsmaschinen holen sich von dem und ich habe 3 Schicht und wenn das Ding ausfällt, steht die Kiste und ich kann 50 Mitarbeiter nach Hause schicken. Dann bringt mir das nichts, wenn ich einen Servicevertrag habe von dem Server, wo drin steht Reaktionszeit 3 Tage. Das hilft mir nicht weiter an dieser Stelle.
Wenn überhaupt was drinsteht, ne?
Wenn überhaupt was drinsteht, ja.
Das ist so, ja, absolut. Also ja, als Dienstleister, SLAs sind extrem wichtig. Ich meine, am Ende des Tages, das ist ja auch eine Zusicherung, kann man aber natürlich auch nur geben. Aus Dienstleister-Sicht kann man natürlich nur SLAs zusagen, wenn man auch entsprechend aufgestellt ist. Aber genau da muss das Unternehmen dann sagen, okay, entweder passt das zu mir, zu meinen Anforderungen, es passt nicht. Wenn es nicht passt, ist das nicht der richtige Partner für mich. Muss man dann fairerweise ja auch sagen.
Und auch das, rein aus der Erfahrung raus, ist es natürlich klar, jetzt im Hemmsen unter uns, der ID-Dienstleister wählt nicht mit dem Service-Level-Agreement, wenn es um irgendwelche Vertragsgestaltung geht. Natürlich sagt der IT-Dienstleister, erstmal, je weniger ich vertraglich gebunden bin, also je mehr ich mich selbst einschnüre, je einfacher habe ich es. Das heißt, so ein SLA muss ich in der Regel einfordern. Und selbst wenn eins proaktiv gesendet wird, wird der IT-Dienstleister immer das SLA schicken mit den Reaktionszeiten, mit seinen Verbindlichkeiten, die für ihn angenehm sind. Das ist vollkommen klar. Telefonische Erreichbarkeit von 9 bis 14 Uhr, von Montag bis Donnerstag. Und wenn ich mehr will, muss ich halt mit dem Dienstleister in den Dialog gehen und muss sagen, das, was du da drinstehen hast, ist ein wunderschöner Entwurf. Aber ich brauche, weil, und dann wird es sich aufteilen. Entweder ist der Dienstleister in der Lage, das zu leisten, dann kann er den Weg weitergehen. Der wird aber den Einwurf größerer Scheine möchten. Also du verstehst, was ich meine. Wenn ihr einen 24-Stunden-Hotline anbietet und bietet das an, dann wird der teurer. Das ist vollkommen normal. Das heißt, wo ich hin will, ist, so ein SLA muss ich als Unternehmen proaktiv anfragen. Das muss ich mir durchlesen. Das muss ich verstehen. Da muss ich Rückfragen stellen, wenn ich nicht verstehe, was da drin steht. Muss das mit meinem Dienstleister besprechen, muss in einen offenen, ehrlichen Austausch gehen und dann gucken, passt es oder passt es nicht.
Sagen wir mal so, ich hoffe, dass man SLAs nicht immer anfragen muss. Du hast recht, man muss lesen, das ist ganz klar. Aber normalerweise, so verstehe ich es, so machen wir es auch, sollte als IT-Systemhaus nicht das Problem sein, dann zu sagen, okay, wir haben drei Pakete meinetwegen oder du buchst eine Option bei uns, aber damit kann man ja offen umgehen. Am Ende des Tages muss man ja auch sagen, nehmen wir mal an, man hat jetzt ein Team aus 5 Technikern oder 10 Techniker, egal, als Systemhaus. Die sind jetzt alle ausgelastet und dann kommt mein einer Vertragskunde und hat eine SLA von 2 Stunden. Was bedeutet das denn? Oder von einer Stunde? Ja, das bedeutet, dass einer von denen, die woanders beschäftigt sind, abgezogen wird, damit er diese SLA dann auch entsprechend erfüllen kann. So, dann bedeutet das, klar, es ist ein bisschen Aufwand, aber genau das ist das, was er mir zusichert, der Dienstleister. Genau das ist das, was ich bekomme. Deswegen ist es ja auch wichtig. Ne? Ich meine, am Ende des Tages, man kann noch so einen tollen Dienstleister haben. Wie ich gerade gesagt habe, hat man kein Vertragsverhältnis und man ruft dann da an und die sind alle ausgelastet. Ja, dann wartet man, bis einer frei ist. Und im schlechtesten Fall ist die Warteschlange dahinter aber schon da. Da warte ich auch mal, bis 4 Termine durch sind und dann bin ich mal dran. So, also deswegen, ja, bitte lesen, was da steht.
Ja.
Aber wie gesagt, ich sehe es auch von der anderen Seite schon als eine Pflicht an, darauf vielleicht auch hinzuweisen, dass die SLAs so sind.
Ja, ich will keiner irgendeiner Seite irgendwas Böses, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber
ich weiß,
der Vertrag muss gelesen und abgestimmt sein. Das muss passen, genau. Weißt du, was ich meine?
Ich wollte nur sagen, also aus meiner Sicht, also der Dienstleister, du hast es gerade gesagt, es stimmt ja an sich auch, dass es für ein Systemhaus oder für einen Dienstleister am einfachsten ist, keine Zusagen zu treffen. Das ist mir schon klar. Ein Vertrag ohne Zusagen ist natürlich top. Ja. Hast du, ne, keine Probleme. Wartung machen wir, wenn es dann soweit ist. Ne?
One-Pager, Wartung IT nach Abstimmung, Monatspauschale. Ja. 4-stellig.
Ja, genau. Nein, also das ist das, was ich meine. Deswegen, also ich finde, der Dienstleister sollte dann auch so fair sein und sagen, okay, so und so sieht das aus. Du hast aber die Wahl. Ja. Sag mir, was du möchtest. Ja, und dann ist es gut.
Und auch das, was ich brauche. Ich meine, das Schwert hat ja 2 Seiten. Auf der anderen Seite brauche ich halt auch keinen Support bezahlen, wenn ich ihn nicht brauche in der Menge. Also du verstehst, wenn ich sage,
ja.
Leute, wenn der Server jetzt mal 3 Tage steht, ist mir doch egal. Oder wenn das Internet ausfällt, dann mache ich halt Hotspot. Oder verstehst du, da habe ich noch einen anderen Router. Oder wenn das passiert, habe ich das noch. Es ist mir egal, ob das Ding... Dann brauche ich natürlich andere Verträge. Dann sind das andere Dinge. Da muss ich mir aber auch, wenn wir da so Schwachstellenmanagement und Kram haben, da muss ich mir aber auch andere Gedanken machen. Habe ich hochverfügbare Systeme? Brauche ich hochverfügbare Teile? Dann macht es vielleicht Sinn, das Ding redundant hochzuziehen. Oder schon ein 2. nebenher zu legen oder sonst irgendwas oder eben entsprechendes SLA hochzufahren. Aber das sind alles Themen, wo ich mir Gedanken machen muss, wenn ich mir weiter oben drüber ein Asset-Inventar habe, beziehungsweise weiß, was ich habe, weiß, wie kritisch die Dinge sind und mache mir Gedanken drüber, wie ich mir mit den Dingen umgehe, wenn das Ding mal stirbt. Risikomanagement.
Ja. Ja, und so wie du gerade gesagt hast, dieses mit dem vielleicht parallel aufbauen, man muss natürlich auch immer sehen, man kriegt auch nur gute SLAs, wenn die Vorbereitung natürlich getroffen ist. Ein Dienstleister wird sich ja auch nicht an Bein binden. Okay, da ist ein Unternehmen, was jetzt so gut wie keine Sicherheitstechnik hat oder sonst irgendwas, ja, und sichert mir dann aber kurze Reaktionszeiten zu.
Ja.
Also das ist ja auch wieder so ein, ne? Aber so, es passt ja dann wieder zu dem, was wir jetzt immer predigen
können. Immer predigen. Und auf der anderen Seite auch da nochmal, wenn du HP und Dell und die Konsorten haben, wie die alle Server liefern, wenn die nicht wüssten, dass die tolle Hardware hätten und die nicht wüssten, sie hätten eine vernünftige Infrastruktur dahinter, dann würden die keinen 12, 24, 48 Stunden Austausch anbieten, sondern dann hätten die schon entsprechend, dass sie sagen, oh, unsere Kisten sterben schon mal ein bisschen länger, lass uns da mal ein bisschen in andere Zyklen reingehen. Also das ist schon ein Spiel, was halt auch, lass mich es umgekehrt spielen, vielleicht kannst du es zum Teil übernehmen, vielleicht nicht, vielleicht hüpfst du gleich mehr an die Gurgel, aber du siehst an der Möglichkeit, wie schnell und agil ein Dienstleister oder ein Hersteller liefern kann, hast du auch so ein Stück weit das Gefühl, wie qualitativ hochwertig das ist, mit dem du jetzt zusammenarbeitest, weil der einfach sich da hinlegt und sagt, willst du 12 Stunden haben, kriegst du 12 Stunden. Brauchst du 3 Tage, kriegst du 3 Tage. Hättest du es gerne auf 3 Stunden, lass mich kurz telefonieren, ja, kriegen wir auch hin. Also verstehst du, was ich meine? Wenn du in so einer Diskussion den sauberen Austausch hast und du merkst, dass dein ITler oder dein Hersteller mit SLAs entspannt umgeht und sagt, jo, machen wir halt, wenn du das willst, mehr Scheine rein, dann kriegen wir das auch in 3 Stunden hin. Das gibt dir ja auch ein Gefühl von wie tickt der Dienstleister oder Lieferant.
Naja, finde ich zumindest. Wie verlässlich ist er hinten aber auch.
Ja, genau.
Und wie überzeugt ist er von seinen eigenen Produkten? Du hast es gerade gesagt.
Ja.
Also genau das ist es ja. Ja.
Ja. Und letzter Punkt, den ich noch gerne sehe, ich möchte es gerne noch, dass das da wirklich ist, weil mir das wichtig ist, ist abholen. Wir haben eben oben gesprochen und du hast eben gesagt, es ist in der Verantwortung der obersten Leitung, dieses Thema aufzuhängen. Umgekehrt finde ich aber, es ist wichtig, dass die IT-Abteilung oder die Abteilung, die sich wirklich ums Umsetzen kümmert, regelmäßig auch mal der der Geschäftsleitung ein Reporting liefert und die Geschäftsleitung abholt. Nicht, dass die Geschäftsleitung sagt, ja, wir haben mal so ein SLA geschrieben, wir haben jetzt so einen IT-Dienstleister, da bezahlen wir jetzt regelmäßig, habe ich gesehen, kommt Geld rein. Was macht der denn überhaupt? Wann war der das letzte Mal da? Welche Schritte haben wir gemacht zu Erhöhung das? Also hier ist das Buzzword Reporting, dass einfach die Geschäftsleitung abgeholt wird und auch als kleiner Teaser sieht, wo das Geld hingeht. Zumindest sieht in Erzählungen, was gemacht wurde. Ja. Und das finde ich halt einfach wichtig, finde ich für mich, das sehe ich in der Praxis an verschiedenen Stellen halt einfach auch nicht, dass die nicht so in dem Sinn, dass die Geschäftsleitung einfach gar nicht so richtig im Thema involviert ist und abgeholt wird. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Das muss kein 5-Stunden-Meeting sein. Das ist ganz kurzes Meeting mit der Geschäftsleitung, eine Status-E-Mail, 15 Minuten, eine halbe Stunde Meeting, da stehen wir, das haben wir geplant, auf dem Status sind wir jetzt, da wollen wir hin, dann bist du durch. Das ist kein Voodoo.
Eben. Wenn wir jetzt wirklich, also das waren ja jetzt wirklich die Sachen, die man so sieht, wenn wir jetzt mal einfach darüber hinausgehen, was sind denn wirklich so Schwachstellen, so typische Dinge? Ne? So, wenn man da mal einfach drauf eingeht, dann ist es so, dass 70% aller erfolgreichen Angriffe nicht über Zero-Day-Attacken laufen, also sprich, gerade ist die Sicherheitslücke auf, sondern die passieren über bekannte Schwachstellen. Also Schwachstellen, die auch wirklich mal über Monate lang schon da sind und die Systeme werden schlichtweg nicht gepatcht. Auch das ist ja eben das, was wir oben gesagt hatten, die Prozessgeschichte. Also diese, den Prozessdisziplin, das hatte ich vorhin als Ausdruck genommen. Genau.
Und IT-Landschaft. Du kannst nur monitoren, überwachen und updaten, was du auch kennst. Ich empfehle unsere Folge zur Schatten-IT. Also das sind so diese wichtigen Dinge. Du hast recht, 70% ist das, was das Großteil ausmacht. Sicherlich, wenn du so Zero Days hast, musst du schnell reagieren, dann hast du so diese 30%. Aber der Großteil kommt halt einfach aus Standard, und das auch wieder, ist für mich Standard-Administrationspasswörter im Auslieferzustand einfach nicht geändert. Das ist so ein Running Gag, ja. Fritzbox, so hinten drauf. Das sind so Dinge, Pass 1, 2, 3, 4, so viermal die Nummer. Diese blöden Dinge, ja.
Ja, das sind auf jeden Fall so die typischen Sachen. Also genauso wie MFA und was weiß ich, da hatten wir ja jetzt die letzten Male auch immer drüber gesprochen. Ja. Also, dass es kein MFA gibt. Server-Updates, Exchange-Server, was weiß ich. Die Sachen, über die wir alle gesprochen hatten. Aber das sind wirklich die Angriffe, die passieren tagtäglich. So.
Ja, so.
So, was? Gehen wir mal jetzt. Ja? Nee?
Ich hätte gerne noch ein paar typische Schwachstellen reinschmeißen.
Dann raus.
Mal ein paar typische Schwachstellen. Also, ich würde jedem, bitte, bitte, jeder geht nur noch über MFA in den VPN rein. Also VPN ohne MFA, bitte nein.
MFA überall da, wo es geht.
Überall da, wo es geht.
Einfachste Faustregel.
Ja, einfachste Faustregel. Wann immer das eine Option gibt, ja, ich will.
Ja.
Ungepatchte Server ist. Hab ich doch gestern wieder einen Windows 10 Rechner gefunden im Unternehmen?
Okay.
Okay, müsste gar nicht so weit gehen mit
Im
Windows.
Im Keller meinst du?
Ja. Im Unternehmen. Aber müssen wir nicht mal auf, ja? Dann hast du alte Java-Versionen, die irgendwie nicht richtig funktionieren. Ja. Dann ein typischer Klassiker ist, wir haben mal am Webserver, wir haben mal einen Port aufgemacht, wir haben aber vergessen, den wieder zuzumachen oder wir wissen gar nicht mehr, dass er noch offen ist. Und das sind diese typischen Dinge, wo du dir einfach sagst, komm, hab eine vernünftige Dokumentation, dann weißt du, was auf ist, dann weißt du, dass du wieder zumachen musst und kontrollier und monitor das regelmäßig.
Also gerade Java finde ich schon, ja, das ist seit Jahren immer so, also das ist sehr anfällig oder anfällig will ich gar nicht sagen, ist auf jeden Fall ein sehr beliebtes Ziel, deswegen, also da sollte man schon hinterher sein.
Ein lohnenswertes Ziel.
Ja, absolut. Genau. Aber das ist wirklich, weil Java halt wirklich so viele Updates auch bringt, heißt das auch, wenn nicht jeder immer Schritt hält, dass sehr viele Schwachstellen auch noch offen sind. Deswegen, also da passiert eine ganze Menge oder ist auch ganz lange eine ganze Menge passiert.
Ja.
Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, psychologischer Faktor, warum passiert das Ganze? Also ich persönlich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel das Upgrade auf Windows 11 ist ein Paradebeispiel genau dafür. Wenn ich jetzt das mache, wer weiß, ob die Software danach läuft.
Ja.
Die Frage stellt sich nicht. Du hast nicht die Wahl, auf 10 zu bleiben, du musst auf 11.
Ich wollte gerade sagen, also auch diese Themen, also wir haben auch in isolierten Bereichen, also bei Fertigungsmaschinen hast du hin und wieder nochmal, stoße ich zurück bis auf Windows XP. Die liegen aber isoliert für sich, kein Anschluss ans Netz und alles easy. Ja. Aber du musst technisch-organisatorische Maßnahmen, Stand der Technik, die Diskussion ist einfach nicht zu führen, genau wie du es eben gesagt hast. Wenn ein Betriebssystem abgekündigt ist, also diese Update-Angst nach dem Motto, dann läuft das und das nicht mehr. Das ist nicht das Problem des Updates und die Lösung des Problems ist nicht, ich mache das Update nicht, sondern die Lösung des Problems ist, ich suche mir einen Weg, wie nach dem Update das Ding noch funktioniert. So steinig und so ärgerlich und so teuer, wie er vielleicht irgendwann dann auch sein mag, in Konsequenz mit neue Software, andere Versionen, auch das Updaten etc. pp. Das kann schon wehtun. Die privat zuhören, so ein Klassiker bei sowas ist Banking-Software. Wenn das Star Money auf einmal nicht mehr in der Windows-Version läuft und ich habe die Kontoauszüge der letzten 50 Jahre irgendwie noch da drauf, da kenne ich es schon mal von früher aus dem Thema. Aber die Frage stellt sich nicht. Es ist
das Paradebeispiel dafür, Michael, das Paradebeispiel dafür ist, das Upgrade auf, da war es noch auf 10, wo alle gesagt haben, und das alles gelogen, aber viele, gerade auch so Privatnutzer, die dann gesagt haben, ja, aber wenn ich das mache, dann läuft mein gecracktes Office 2003 nicht mehr. Hallo?
Ja, genau.
Merkst du noch was? Hör auf damit,
kann ich ja gar keine Doc-Dateien mehr verarbeiten. Da muss ich ja mit DocX arbeiten, das geht ja gar nicht.
Ja, das sind so Sachen, ja.
Ist mir diese Woche übrigens auch wieder entgegengespielt. Also das ist inzwischen... Okay. Ich finde das doch toll. Also jeder, auch das nochmal, jeder, ganz off-topic, jeder, der noch Doc und XLS-Dateien durch die, also mit dem ganz alten Word-Format unterwegs, die meisten Spam-Filter möchten das nicht mehr. Das hat einen Grund. Speichert mal unter dem aktuellen Format, macht das mal aktuell. Schmeißt auch mal aus euren Dateien Makros raus. Auch dann sind die Spamfilter wesentlich gnädiger. Keiner muss makroverseuchte Excel-Dateien in XLS-Formaten durch die Gegend senden. Es gibt andere Wege. Aber sorry für Off-Topic.
Ja, ja, nö, ist absolut richtig.
Gehört aber auch dazu. Ist auch Schwachstellenmanagement.
Ja. Genau. Ja. So, wenn wir jetzt weitergehen, warum das passiert, also warum, ne? Mhm. Ist zum Beispiel auch Personalmangel, wird ja oft angeführt. Wir schaffen das nicht, weil wir zu viel zu tun haben oder was weiß ich was. Oder weil wir eben zu wenig Leute haben. Ich finde das Beispiel, es greift natürlich nicht, also sollte man da nicht herangehen. Ich finde, so kleine Anekdote am Rande, das beschreibt so ein bisschen, ich habe mal eine Situation gehabt, da saß ich auch beim Kunden, dann haben die gesagt, nee, wir können das aktuell nicht automatisieren, weil wir so viel zu tun haben. Da habe ich dann gesagt, Moment, also ihr habt so viel manuelle Tätigkeiten, dass ihr es nicht digitalisieren könnt oder automatisieren könnt, das ergibt doch gar keinen Sinn. Ne? Also so ähnlich ist es an der Stelle auch. Das heißt, der Personalmangel darf einfach, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, die Ressourcen müssen bereitgestellt werden in dem Fall, da hast du gar keine Wahl. So, dementsprechend sind die Ressourcen nicht da, okay, Pech. Dann muss man aber auch mit diesem, ja, wenn man das Risikomanagement dann einfach mal annimmt, dann muss man mit den Schwachstellen leben. Was definitiv nicht der richtige Weg ist, aber am Ende des Tages entscheidet ist das Unternehmen selbst und geht dieses Risiko ein.
Wenn es bewusst getragen wird, wir sind wieder bei den ganzen Themen, die wir vorne hatten, wenn es bewusst getragen wird, fein, Chef. Mache ich nicht, fertig, bewusste Entscheidung. Hier sind wir aber wieder bei dem Reporting-Thema, bei dem Verantwortungsthema und bei dem Informationsthema und bei dem Mitnehmen. Das sind immer so Dinge, einfach so als IT-Abteilung oder als IT-Leiter zu sagen, ja, mache ich nicht. Das ist die falsche Instanz, die über sowas entscheidet.
Wenn ich einen Tipp geben darf, seid ihr ITler in einem Unternehmen und das Unternehmen entscheidet sich gegen wichtige Maßnahmen, lasst euch das gerne auch mal bestätigen.
Ja.
Also einfach mal kurz schriftlich, hey, ich habe darauf hingewiesen, ihr habt dagegen gestimmt oder ihr wollt das nicht machen. Kurz eine Unterschrift geben lassen, ist alles wunderbar, ist nur zur eigenen Absicherung. Hat nichts mit Haftbarkeit zu tun, das Unternehmen haftet, aber um einen gewissen Schutz vor Konsequenzen zu haben, weil man hat darauf hingewiesen und das Unternehmen hat sich dagegen entschieden. So, das ist meine Meinung dazu. Vor allem übt es dann auch ein anderes, ja, Druck ist jetzt falsch, weil wir letztes Mal auch schon gesagt haben, Druck wollen wir nicht.
Du suchst Verbindlichkeit.
Ja, aber mir geht es auch darum, wenn man jetzt sagt, hey, mir ist das Thema wirklich wichtig, ich weiß, das brauchen wir unbedingt, aber das Unternehmen ist dagegen, Geschäftsführung, wer auch immer. So, dann, und ich verschriftliche das und weise nochmal darauf hin und will das unterschrieben kriegen. Dann führt das zu einem anderen Druck im Unternehmen. Das Unternehmen nimmt es auch anders wahr. Ey, der Gegenüber, der ist wirklich überzeugt davon, dass wir das unbedingt brauchen. Ja. Darüber sollten wir uns vielleicht dann doch mal Gedanken machen.
Ja, und umgekehrt bringst du genau mit solchen Dingen eben die Entscheider in die Verbindlichkeit, diese Entscheidung wirklich, wirklich bewusst zu treffen. Und zwar dokumentiert bewusst zu treffen. Ja, dann ist eben nicht mehr der Anschiss nach dem Motto, jetzt steht die ganze Kiste und dann sagst du als ITler, ich habe dir es doch vor einem halben Jahr gesagt, das wird nicht funktionieren. Also in der Erfahrung her wird das nicht funktionieren. Von daher ist das genau die Sache, da so ein Stück weit die Verbindlichkeit reinzubringen und beidseitig Transparenz. Beidseitig transparent zu agieren, das ist nichts Böses von beiden Seiten, das ist einfach nur, hier, das guck dir mal an. Ich nach meinem Besten und Gewissen sage, das crasht, das geht in die Binsen. Treffe du bitte eine bewusste Entscheidung für oder gegen irgendwas.
Richtig. Ja, nächster Punkt ist unklare Verantwortung. Das hast du aber selber schon gesagt. Ja. Deswegen übergehe ich den jetzt mal ganz schnell. Keine Transparenz ist, denke ich, auch klar. Hatten wir ja mit dem Asset Management und Ähnlichem. Wenn das nicht klar ist, dann kannst du natürlich auch wenig anstellen. Und dann kein Budget.
Ja.
Wir hatten mal eine Folge, wo es darum ging, da hattest du erzählt, da geht es ja um den Lifecycle von Geräten zum Beispiel.
Genau.
Also wenn ich mir ein Gerät anschaffe, dann mache ich mir schon Gedanken darum, wann endet es, also wann lasse ich es sterben und tausche es aus, zumindest so als Richtwert. Wenn ich die Kosten für IT berücksichtige für neue Systeme, dann sollte ich die Instandhaltung und so zumindest auch als Richtwert mit einrechnen. Dass das nicht kostenfrei ist, ist, denke ich, klar. Und wir hören es halt permanent in den Medien und nicht nur in den Medien. Generell ist das ja einfach ein Thema, die Security. Und alleine schon deswegen sollte man da schon ein gewisses Budget mit auf diese Gerätepreis, auf die Gerätepreise mit draufrechnen, für sich zumindest, zum Kalkulieren, damit man halt weiß, okay, das Budget dafür muss ich schon bereitstellen für die Person, damit es gemacht wird.
Richtig. Und wenn wir bei Budgets sind, eine Kostenstelle IT-Security ist schön. Weil es gibt wahrscheinlich, haben die meisten noch eine Kostenstelle IT, aber dann hört es schon auf. Aber bewusst zu sagen, auch IT-Security, dass man das, also vielleicht auch so ein Tipp, dass man das wirklich sauber trennt, dass man sagt, das brauche ich als IT zum Betrieb, das muss ich kaufen, das muss ich machen, das ist mein Lifecycle, das ist der ganze Kram. Und die Systeme, die Hardware, vielleicht auch die externe Beratung oder den externen Pentest oder was auch immer, brauche ich auf der Kostenstelle IT-Security. IT-Security ist ein Posten. Und den kann man mit, je nachdem Unternehmensgröße, wie man sammelt, den kriegt man mit in die IT rein. Nur man, wenn wir dabei Transparenz, der Geschäftsleitung nach oben klarzumachen, dass man eben für das Budget IT nicht nur Notebooks, Headsets und Mäuschen kauft, sondern für das Budget IT halt auch Investitionen in die IT-Security hat. Da kann es sinnvoll sein, das Ganze auf zwei Kostenstellen zu nehmen. Ja. Nur so als Transparenz. Ja.
Ja, es hat ja auch, also da ist das Bewusstsein dann ja auch geschärft, ne? Gehört ja alles irgendwo da dazu.
Ja, aber am Ende, so bitter wie es ist, Scheiterzahl, wir haben jetzt gerade nochmal über Hardware gesprochen, Scheiterzahl selten an Technik, eher an der Organisation. Also, dass mal Technik überaltet ist und End-of-Life-Cycle ist, kann ich auch schon wieder auf Organisation nehmen, weil ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, wann ich es rausnehme und wie ich es vernünftig organisiere. Also in der Regel scheitert es halt wirklich selten real an Technik, sondern meistens scheitert es halt an der Organisation. Finde ich.
Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall der größte Punkt. Ich meine, ja, ich sag mal, wenn es im Unternehmen nicht gut geht, dann Budget, okay, kann ich dann vielleicht verstehen. Aber grundsätzlich, also bei allem, ob das jetzt, keine Ahnung, die Geschäftsführung wird gefragt, weiß aber nicht, wie kritisch es ist, oder der Fachbereich, ich, aus welchem Grund auch immer, sagt, ja, nee, jetzt gerade passt nicht. Das sind ja alles so Dinge. Ja, das ist aber auch Organisation. Also das sind ja dann wirklich nicht die technischen Dinge, sondern das ist ja schon alles, was irgendwie davor kommt, bevor wir die Technik anfassen.
Und was auch Organisation ist, ist einer Geschäftsleitung oder Führung klarzumachen, wie kritisch ist das denn jetzt? Wie notwendig ist denn jetzt diese oder diese Maßnahme? Und das aber auch erklärend mitnehmen. Also Deutsch ITler, ITler Deutsch oder ITler Geschäftsleitung, Geschäftsleitung ITler. Wenn der ITler hinkommt und sagt, wir haben jetzt da die Zero Day 64839, wir müssen jetzt sofort Server SDM 4749 erneuern und müssen den Typ, also wo ich hin will ist, macht es den Geschäftsleitungen klar, was ihr für Themen habt und erklärt es so, dass es verstanden wird und dass das Bewusstsein dafür auch da sein kann. Das ist auch manchmal ein Thema, wo man aufpassen darf, wie man was rüberbringt.
Ja. Das sehe ich auch so. Wenn wir jetzt mal die Schwachstellen nehmen, ich meine, ja, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, okay, was sind die Gründe dafür und so weiter und so fort. Jetzt könnten wir natürlich nochmal genau reingehen, wie sieht ein gutes Schwachstellenmanagement aus? Das würde ich jetzt kurz darstellen. Wir haben ja gerade schon viele Punkte genannt.
Ja.
Deswegen würde ich es jetzt einfach nur kurz nochmal runterbrechen wollen, weil wir jetzt dann auch schon zu fortgeschrittener Zeit sind. Also grundsätzlich, du hast es ja gesagt, Asset-Transparenz, also erstmal so ein Asset-Management mit allen möglichen Daten aufzubauen, die wirklich relevant sind. Im besten Fall eben nicht manuell, sondern automatisiert und so, dass es immer wieder läuft, also dass es zyklisch ist und wir auch die aktuellsten Informationen immer wieder ins System reinbekommen. Sollte also wie bei allem anderen nicht eine einmalige Schnappschussaufnahme sein und dann, ja, habe ich ja. Nee, das muss schon laufend sein. Regelmäßige Scans ist sicherlich ein Punkt, ist ähnlich wie bei einer Firewall und so, dass man einfach mal guckt, was ist offen bei mir im Netzwerk, dass man einfach mal so Schwachstellen schließen kann oder zumindest mögliche Einfallstore schließen kann. Und das ein Paradebeispiel dafür ist natürlich, okay, ich habe eine Firewall, aber wenn ich immer sehe, dass bei der internen Kommunikation schon die lokale Firewall auf dem Endgerät deaktiviert wird, weil es dann für die interne Kommunikation einfacher ist. Ja, das ist, also dann Glückwunsch, nichts verstanden von dem, was wir die letzten 2 Jahre erzählt haben. Das ist einfach, also das sollte man auf gar keinen Fall machen. Deswegen also auch da scannen und wirklich gucken, welche Ports sind offen, was habe ich was ist da wirklich gerade alles in meinem Netzwerk unterwegs? Nicht welches Gerät, sondern wohin können diese Daten wie gelangen? Und ist das wirklich notwendig? Risikobewertung hatten wir auch gesagt, ist auch völlig klar. Gehe ich nicht weiter drauf ein. SLAs hattest du genannt. Mhm. Die sollten ausgehandelt sein. Patch und Change Management. Wir hatten jetzt vorhin immer vom Patch Management gesprochen. Change Management ist, denke ich, aber auch klar. Also wenn es Veränderungen im Netzwerk gibt, dafür sollte es auch einen Prozess geben, der eben, ja, was weiß ich, zum Beispiel eine Testumgebung. Ich will jetzt auf dem Server ein Update einspielen für Software XY oder eine Migration von einem Betriebssystem machen, was dann wirklich von, sagen wir mal, du hast noch 2016 im Einsatz, willst jetzt auf 2025. Ja, dann solltest du vielleicht mal vorher einen Test machen. Ist das wirklich möglich? Problemfrei oder was ist dann noch zu tun? Deswegen Testumgebung. Wartungsfenster bitte einbauen. Also das machen wir mit unseren Kunden zum Beispiel auch. Wir sagen, okay, wir haben eine gewisse Downtime in dem Augenblick, wo wir Wartungen durchführen. Sollen wir es nachts machen? Sollen wir es tagsüber machen? Wenn tagsüber, wie spät können wir es machen, damit wir euch möglichst nicht stören? Auch sowas muss klar vereinbart sein, auch für Administratoren, die selbst in einem Unternehmen in der internen IT tätig sind, damit sie auch wissen, wann sie es machen dürfen. Nicht immer dieses, das wirst du auch kennen, wenn man dann da sitzt und dann, wann können wir das machen? So, eine Woche später fragen die das Gleiche wieder und dann wieder. Und dann ist das immer so ein zufälliges Ding. So in einer halben Stunde wird es mir passen. Ja, nee. Ja,
und hier ist wichtig, ich glaube, hier ist nochmal ganz kurz der Crash rein. Hier kommt es auch auf die Kritikalität drauf an. Also hier muss gerne auch von der IT oder von der obersten Leitung schon mal so eine Abstimmung mit der IT erfolgen. In dem Motto, Junge, wenn die Kiste brennt und es wirklich Zero Day ist und es wirklich geht, dann darfst du patchen, wann immer es notwendig ist und selbst wenn der Laden mal für eine halbe Stunde, Stunde steht. Zero Day geht vor Workday. Also, dass man da einfach klar kommuniziert, von vornherein, wir sind wieder bei der Planung und bei der Disziplin. Wenn ich von vornherein mir nicht einmal an den Schreibtisch gesetzt habe, habe das klar gemacht und habe gesagt, wenn die Bude brennt und wenn es kritische Fehler sind, kann ich reinpatchen in den Arbeitsalltag, kurze Informationen an die Mitarbeiter, wir werden jetzt und Vollgas. Was geplante Wartungen sind, nicht alle Updates müssen sofort eingespielt werden, kann ich gucken, mache ich das über Nacht? Und noch andere Wartungen kann ich sagen, die lege ich mir irgendwie auf den Samstag, Sonntag. Ja, also, dass ich wirklich auch klar habe von der IT, wie kritisch ist mein Bug, wie wichtig ist das Patchen, wie wichtig ist das wie wichtig ist auch der Austausch von vielleicht Hardware an der Stelle und dann einfach klar habe, dass ich nicht zum Hörer greifen muss als IT-Admin und sagen, pass auf mal, Chef, hier ist jetzt was, das ist ganz uncool, kann ich mal für eine halbe Stunde die Kiste, genau das, du lachst schon. Ja. Und Disziplin und Prozesse, Transparenz von vornherein, das bestimmen und klar kommunizieren mit unterschiedlichen Eskalationsstufen.
Genau. Ja, und der letzte Punkt ist halt das Reporting. Ja. Ne, das hattest du ja schon gesagt und genau so ist es halt auch. Also man sollte, es gibt Security Audits, die laufen automatisiert zum Beispiel auch auf Systemen. Das macht auch ein gutes Monitoring zu einem gewissen Grad sofort mit. Das heißt, es werden auch Reports darüber erstellt, welche offenen Schwachstellen gibt es noch. Kann zum Monatsende sein, wenn es jetzt, was weiß ich, das Reporting wird am letzten Tag des Monats erstellt. Ja, okay, auch an dem Tag kann noch mal was aufgehen, sollte aber auf jeden Fall niedergeschrieben sein. Genauso wie, was wurde denn diesen Monat geschlossen, damit man auch einfach sieht, was passiert ist, also was wurde auch wirklich erfolgreich gemacht. Und dann so Sachen wie Trendanalyse, also dass man sieht, okay, jetzt gerade nehmen die Angriffe auf uns in dem und dem Bereich zu zum Beispiel und so weiter und Risikostatus. So, das sind so Dinge, die sollten wirklich dann auch monatlich laufen, mindestens monatlich. Ich würde es aber auch nicht häufiger machen, weil dann wird so ein Bericht nicht mehr ernst genommen. Das muss man auch fairerweise sagen. Wenn das immer da steht, es kann nicht jeder immer inhaltlich so viel, da steht ja dann schon eine Menge drin.
Ja.
Michael, Schwachstellenmanagement und Compliance. So, jetzt kommen wir doch wieder voll in deinen Bereich rein.
Yippie-yay.
Wofür ist Schwachstellenmanagement aus deiner Sicht relevant? Also du wirst ja da einige Dinge haben, wo es reinfällt.
Wir reden jetzt seit einer knappen Stunde, wie wichtig das für Unternehmen ist und dass es jeder machen muss. Und jetzt sagst du, für was es relevant ist. Natürlich ist es relevant.
Nein. Also fürs Unternehmen ist es natürlich relevant. So war das nicht gemeint. Mir ging es jetzt gerade darum, es gibt ja einfach rechtliche Vorgaben. Es gibt so gewisse Compliant-Vorgaben, die man befolgen sollte.
Also, wo du auf jeden Fall da reinkommst und wo du auch um sowas nicht drumherum kommst, ist klassisch, wenn du dich in Informationssicherheit begibst. ISO 27, TISAX, VDS 10.000 schneidet das ganze Thema auch an. Da sind wir normativ unterwegs, gehen wir in die Compliance-Kiste gesetzlich rein. Running Gag aktuell, NIS 2, wir sind bei Kritis, wir sind beim BSI-Grundschutz und zu guter Letzt, viele Versicherungen und Cyberversicherungen haben einen Fragebogen. Da spielt dieses Thema auch eine Rolle drin. Und anhand der Eingaben des Fragebogens errechnet sich die Versicherungsgebühr und die Versicherungsprämie, die man jährlich zahlen darf. Das heißt, auch da ist so ein Faktor drin, dass ich mit einer vernünftig aufgebauten Struktur, mit den vernünftigen Regeln, mit was vorzeigbarem und was auf der Hand, auch bei Versicherungen, die es fordern, mindestens entweder überhaupt den Entry habe, reinzugehen, überhaupt versichert zu werden und wenn ich versichert werde, die Prämie entsprechend so zu steuern, dass es eine sinnvolle Sache ist. Weil viele Policen verlangen halt das halt einfach. Die verlangen halt einfach einen Nachweis von Prozessen, von Scans, vom Monitoring und die gucken sich das an und die wollen das haben, weil die einschätzen müssen, wie hoch das Risiko wirklich ist, dass was passiert und wie hoch denen das Risiko ist am Ende vom Tag, den Geldbeutel aufzumachen und zu zahlen. Und die sind natürlich daran interessiert, Unternehmen zu versichern, die für sich selbst schon im Monitoring das so sicher haben, dass bei denen wirklich nur noch landet, was echt in die Binsen gegangen ist.
Ja, und man muss halt auch sehen, also selbst wenn wir jetzt sagen sollten, okay, die Versicherung ist geschlossen und dann würde was passieren. Die Versicherung wird irgendwann dann trotzdem, wenn es einen Schadensfall gibt, kommen und das Ganze kontrollieren.
Ja.
Und wenn sie nur eine Schwachstelle finden, die ich selber verschulde, weil ich das nicht gemacht habe, dann werden sie sagen, ja, weißt du was, das ist ja schön, dass du bei uns eine Versicherung hast, aber wir zahlen den Schaden nicht, weil das ist dein Fehler. So, und deswegen, also gerade Versicherungen, ich finde das immer ein schwieriges Thema, weil die Versicherung ja nicht wirklich prüft, sondern sie fragt ab. Das sollte man wahrheitsgemäß beantworten und sich nicht irgendwie ausdenken, damit man erstmal eine Versicherung hat. Weil wenn sie zum Schluss nicht zahlt, ich aber jahrelang dafür bezahlt habe, habe ich gar nichts gewonnen.
Ja,
also da sollte man sich auch klar sein.
Ja.
So, also, ich fasse jetzt mal einmal zusammen, wenn wir so die Handlungsempfehlung jetzt für KMU halt nehmen, jetzt mal für das Unternehmen, was ich vorhin so kurz beschrieben hatte, grob. Kleiner ist ähnlich. So, also Inventar erstellen, Verantwortlichkeiten festlegen, externen Scan beauftragen.
Ja, haben wir noch nicht drüber gesprochen, finde ich super.
Aber wäre nochmal eine Möglichkeit, intern mindestens.
Intern mindestens. Jetzt muss man noch bei externen Scans, risikobezogene Ansätze, muss man wieder gucken, auch da gibt es wieder Tools, die man beauftragen kann. Es muss nicht der sein, der kommt und versucht händisch da was reinzumachen. Auch da gibt es Tools. Genau. Was ich immer wichtig finde, ist der neutrale Blick von außen, um einfach den internen Tunnel ein Stück abzuschalten. Wenn einer kommt, das sagen wir, glaube ich, auch in jeder oder jeder zweiten Folge, wenn dann ein Externer kommt oder was Neutrales kommt, was sich Dinge anguckt, die haben eine ganz andere, neutralere Sicht auf Sachen. Die stellen Fragen und finden Dinge an, die denkst du nicht, weil es für dich selbstverständlich ist. Von daher finde ich dieses Thema mit externen Scans super wichtig. Hier aber auch fairerweise in welcher Form, automatisiert, Personen etc. pp.
Ja, Richtig. Also wie gesagt, einen internen Scan würde ich aber auf jeden Fall immer empfehlen. Aber da, das hatte ich ja gerade beschrieben.
Ja.
Kritische Systeme priorisieren. Das gehört ja ein Stück weit zum Risikomanagement und eben zur, ja, zum Asset Management. Da sollte man diese Sachen auch schon mal herausfiltern. Dann SLRs definieren. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, haben wir jetzt heute so oft gehört. Reporting rein und Management einbinden.
Ja.
So, das sind die Punkte, die auf jeden Fall da wichtig sind, damit man einen guten, eine sehr gute oder einen großen Teil der Strecke gegangen ist, so möchte ich mal sagen.
Will ich so auch mal ausdrücken, ja. Und,
genau.
Und auch Reporting, auch da nochmal. Reporting bedeutet nicht, dass sich der ITler einmal im Quartal, einmal im Monat hinsetzt und alles in ein Word klöppelt und alles nachguckt. Reporting bedeutet
systemisch.
Bitte. Automatisiert macht es systemisch. Software und Systeme kosten vielleicht Geld, aber sie erleichtern die Arbeit und erhöhen die Sicherheit. Mit Reporting ist nicht gemeint, dass der ITler da einen Report schreibt. Wir haben eben schon mal gesprochen und haben gesagt, keiner schreibt gerne an solchen Dingen und solchen Sachen rum. Das muss systemisch funktionieren. Das ist mir super wichtig.
Genau.
Ja,
und ja, sowas soll auch nie Mehrarbeit bedeuten. Das soll ja nur Sicherheit dazu bedeuten. Ne? Also
am Ende ist das alles dafür gedacht, dass du weniger Arbeit hast. Weil wenn du ein vernünftiges Reporting hast, wenn du eine vernünftige IT-Übersicht hast, hast Systeme, die da drüber laufen, die sich das Ganze angucken, dann kannst du als ITler beziehungsweise als der sich um das Ding kümmert, kannst du dir die Reportings dann auch wirklich mal anschauen und kannst dann entdecken und gezielt auf Sachen raufgehen und kannst mal einen Spotcheck machen, was dich interessiert. Kannst die gelben mal abarbeiten, also du verstehst, was ich meine. Nur wenn du es automatisiert betreibst, hast du eine sehr gute Vorselektion, hast wesentlich weniger Arbeit dahinter und kannst gezielt auf Themen gehen, die für dich wichtig sind und wo du sagst, da auf die Schwachstelle lege ich jetzt mal einen größeren Fokus und jetzt versuchen wir mal an der Stelle von einem Rot auf ein Gelb zu kommen.
Ja, richtig. Michael, Schwachstellenmanagement ist kein Projekt, so wie immer.
Und es ist günstiger, eine Lücke zu schließen, als einen Angriff zu erklären. Aber jetzt die zwei Karlauer nochmal runtergekloppt zum Ende.
Ich wollte gerade sagen, jetzt nochmal schnell Phrasen rausgehauen und dann. Ja, aber genau so ist es halt. Deswegen, ich würde es an dieser Stelle deckeln. Wenn da Fragen sein sollten, wir sind immer offen. Gerne schreiben, melden, was weiß ich wie. Ob per Insta, per Mail, egal. Unsere Kontaktdaten findet ihr eigentlich überall. Und ansonsten würde ich sagen, hören uns in 14 Tagen wieder.
Sehe ich genauso. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Grüße aus Wetzlar. Bis dahin, macht's gut.
Besten Dank, bis dann, ciao.